Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Das Leben findet immer einen Weg, so hieß es 1993 in Steven Spielbergs Blockbuster-Meisterwerk Jurassic Park. Das ist jetzt schon ein paar Jährchen her und es gab dann auch ein paar Fortsetzungen, die bewiesen, nicht nur das Leben findet immer einen Weg, sondern Universal findet auch immer irgendwie einen Weg, die Dinosaurier zurück auf die Leinwand zu bringen. Und das ist jetzt wieder der Fall. Am 2. Juli startet Jurassic World die Wiedergeburt in den deutschen Kinos. Ich konnte ihn schon sehen, aber ich bin egal. Viel wichtiger ist, dass der Niklas ihn auch gesehen hat. Hallo Niklas.
Guten Tag, du.
Hallo. Niklas, bevor wir dabei anfangen. Ich glaube, du bist ein paar Jährchen jünger als ich. Trotz allem würde ich so uns schon so ein bisschen in die gleiche Generation mit einordnen. Deswegen an dich die Frage, warst du als Kind auch den Dinosaurier-Hype erlegen?
Auf jeden Fall. Allerdings war ich für Jurassic Park dann doch ein bisschen zu jung. Ich habe aber ganz tapfer mit den Dinos von Disney meinen Einstieg gefunden.
Oh ja, die Dinos, großartige Jim Henson Comedy-Serie, wo einem das Ende immer noch verblüfft, allgemein eine ganz tolle Serie. Kann ich ja empfehlen, mal mit unserem Kollegen Dom mal ein bisschen zu reden. Der ist auch großer Fan der Dinos. Ich finde es ja auch fantastisch. Hab hier auch irgendwo noch die DVD-Sammlung rumliegen. Also wir haben jetzt schon mal geklärt, die Dinos von Disney sind super. Jetzt geht's aber hier ja um Jurassic Park beziehungsweise Jurassic World von Universal. Ich glaube, wir können das abkürzen. Der erste Teil ist ein Meisterwerk, oder?
Da werde ich dir nicht widersprechen.
Sehr gut. Der Mann weiß, was gut ist.
Absolut.
Aber wie sieht's denn sonst so bei dir aus, bei der Reihe? Also du kannst gerne, wenn du willst, die alle mal kurz durchdeklinieren. Du kannst aber natürlich auch einfach sagen, ob du noch irgendwelche Highlights innerhalb der Reihe hast oder ob du sagst, für dich ist der erste Teil der beste und danach kommt auch nichts mehr.
Lustig, dass du das fragst. Ich habe vor wenigen Wochen mit meinem Podcast-Kumpel in meinem anderen Podcast-Projekt eine Folge über Guilty Pleasures aufgenommen und da habe ich Vergessene Welt Jurassic Park aufgelistet, weil ich finde den Film irgendwie unterschätzt. Kriminell sogar.
Okay. Ja, bei mir ist es so, der erste Teil, wie gesagt, da müssen wir drüber reden. Der zweite Teil hat bei mir nie funktioniert. Der hat so ein paar einzelne gute Momente. Ich mag den dritten. Also Jurassic Park 3 mag ich wirklich ganz gerne. Ich sage jetzt nicht Guilty Pleasure, weil ich diese Bezeichnung immer ein bisschen doof finde, weil ich schäme mich nicht dafür. Warum soll ich mich schuldig fühlen oder mich schämen dafür, den gut zu finden? Aber den dritten Teil, weißt du, es ist so ein ganz reduzierter, sehr in sich gekehrter Blockbuster. 80 Minuten geht der, glaube ich, wenn du den Abspann nicht mitzählst. Der ist nicht intelligent, aber der ist unglaublich unterhaltsam. Deswegen würde ich sagen, für mich gibt es den ersten Teil und dann den dritten. Und jetzt pass auf, jetzt halte ich bitte fest. Ansonsten kann ich mit keinem anderen der Teile wirklich was anfangen. Bam. So. Und jetzt du. Los, verteidige Jurassic World Trilogie. Los.
Also erstmal Jurassic Park 3. Ich muss sagen, ich habe irgendwie auch ein Herz für diesen Film. Das Ding ist, es ist auf gewisse Art und Weise ein B-Movie, aber der Film weiß auch, dass er ein B-Movie ist. Der weiß, dass manche Sequenzen total beknackt sind. Ich meine, Dr. Alan Grant sitzt da in einem Flieger und auf einmal sitzt ein sprechender Velociraptor neben ihm.
Ich wusste
das. Natürlich ist das ein bisschen cringe, aber es soll ja auch so sein. Ich finde es einfach herrlich, ey. Ja. Ich finde es wirklich herrlich. Ja. Und ansonsten, das Coole an Jurassic World war noch, dass wir da mal so die Vision hatten von dem, was John Hammond sich ja eigentlich von dem ganzen Projekt erhofft oder erdacht hatte. Aber danach hört es dann auch schnell auf. Also wenn du, ich glaube es war im zweiten Teil, wenn du da Dinosaurier hast, die in irgendwie dem größten Keller aller Zeiten eingesperrt sind, weil anders kann ich mir nicht erklären, wie 100 Dinosaurier in einen Keller passen sollen, die in die Kamera zwinkern, bevor sie dann irgendeinem Typen den Kopf abbeißen. Ach du Alarm, ey.
Ja.
Und da bin ich noch gar nicht bei Chris Pratt mit seiner berühmten Armpose angekommen. Ey, den Schwachsinn konnte ich ja irgendwann überhaupt nicht mehr sehen. Ne?
Ja, wenn ihr wissen wollt, wie ich die Niklas dazu bekommen habe, mitzumachen, das war ganz einfach. Ich habe mich einmal vorhin hingestellt, meinen Arm ausgestreckt und habe gesagt, ruhig, Niklas, ruhig. Und dann hat er gesagt, okay, er macht diesen Podcast mit. Ja, ich war bei Jurassic World 3 Dominion oder ich glaube ein neues Zeitalter, glaube ich, hieß der in Deutschland, irgendwann an so einem Punkt angekommen, wo ich dachte, okay, sie versuchen gerade mit dieser Malta-Sequenz auch so ein bisschen fast schon Mission Impossible-Vibes in Jurassic World-Filme reinzubringen. Das fand ich dann irgendwie noch ganz nett. Nicht gut, aber nett. Und ich fand's auch irgendwie, also du musst auch erstmal wirklich den Arsch in der Hose haben und einen Jurassic World-Film zu machen, in dem es im Grunde über Heuschrecken geht. Das ist auch etwas, wo ich sage, okay, top. Das habe ich so auch nicht erwartet. Trotz allem, ja, Jurassic World, ich würde da jetzt keinen Film benennen, wo ich sage, der gefällt mir wirklich gut. Also ich fand die alle sehr enttäuschend bis echt schwach, ganz ehrlich.
Ja.
Aber sie waren erfolgreich. Ja. Ich glaube, das ist auch das Kernargument, warum jetzt relativ kurz nach Teil 3, muss man sagen, der vierte Teil kommt, beziehungsweise ich glaube, man kann schon sagen, sie versuchen hier vielleicht so eine Art zweite Jurassic World Trilogie aufzubauen, oder?
Ja, also ich muss noch kurz sagen zu Jurassic World 3, ich glaube, der Film war deshalb so erfolgreich, weil diese Marketingkampagne einfach die größte Verarschung aller Zeiten war. Guck mal, wir hatten im Trailer diese Szene mit dem T-Rex in diesem Autokino und ich dachte so, boah, krass, wir kriegen jetzt das Ende von Jurassic Park 2, wo der T-Rex durch San Francisco joggt, oder San Diego war's?
San Diego, ja.
Als Film aufgebläht und ich hatte so Bock und dann kommen die mit diesen beschissenen Heuschrecken um die Ecke, da dachte ich so, das ist doch jetzt nicht euer Ernst, ey. Genau.
Ja, es war schon eine Mogelpackung, ja. Aber jetzt, Wiedergeburt, glaubst du, das ist der Beginn einer neuen Trilogie oder glaubst du, dass sie jetzt einfach nur weiter die Jurassic World Titel nehmen und dann einfach neue Filme machen, die einfach für sich alleine stehen?
Also ich kann mir vorstellen, also der Film wird wahrscheinlich erfolgreich sein, denn irgendwie sind alle Filme erfolgreich, wo Jurassic ganz vorne steht. Aber ich glaube, sie werden irgendwie in Verlegenheit kommen, uns dieselben Figuren nochmal zu präsentieren, weil was willst du denn mit den Figuren, die wir in Jurassic World Rebirth oder die Wiedergeburt bekommen haben, was willst du mit denen denn noch weiter erzählen? Der Film ist ja in sich eigentlich schon geschlossen, oder nicht?
Eigentlich schon, aber man kann ja trotzdem sagen, dass die Überlebenden, und nein, wir werden jetzt hier nicht spoilern, kann man ja schon sagen, die Überlebenden, dass die jetzt Dino-Experten sind und werden dann im nächsten Teil Jurassic World, die Wiedergeburt heißt er dann, einfach engagiert, weil sie es halt eben drauf haben. Ich meine, das ist ja im Kern so die Geschichte eines jeden Jurassic Park Films nach dem ersten. Wir werden aber auch wirklich jetzt gleich über den neuen Teil reden. Ich möchte aber noch ein paar andere Sachen klären, nämlich ich finde, dass die Regiewahl sehr interessant ist. Ursprünglich sollte David Leitch, der Regisseur unter anderem im ersten John Wick und Bullet Train, diesen Film inszenieren. Der hat dann aber den Posten verlassen, hat aber wohl recht viel Vorarbeit geleistet und der Ersatzmann war dann Gareth Edwards. Edwards ist ein Effektkünstler, der mit seinem Debütfilm Monster bewiesen hat, dass man nicht unbedingt großes Budget braucht, um durchaus spektakuläre Bilder digital zu erzeugen. Und Edwards hat dann dadurch auch den Job bekommen bei Godzilla, den Reboot, also nicht den Emmerich-Godzilla, sondern das Reboot, dann was dann irgendwie, was kam danach? King of Monsters kam danach und Kong Skull Island. Er hat dann auch Rogue One inszeniert, da ist ja auch klar, dass er aber nur so halb Regie geführt hat, die andere Hälfte war, glaube ich, Tony Gilroy. Und dann hat er natürlich auch den Film Creator inszeniert, der handlungstechnisch nicht besonders gut ankam, ich fand den ja ganz fantastisch, aber effekttechnisch war das Ding ja wirklich Premium mit einem Glitzerstern oben auf der Haube. 80 Millionen soll Creator gekostet haben. Er sah aber aus als wie das Achtfache des Budgets. Gerade wenn man bedenkt, dass Grüße an Marvel, zum Beispiel Ant-Man 3, glaube ich, 200 Millionen gekostet hat, aber sah halt eben aus wie 2,80 Euro aus dem Kaugummi-Automat. Deswegen war ich schon sehr gespannt, was jetzt Gareth Edwards hier macht. Mir war klar, dass Jurassic World die Wiedergeburt jetzt storytechnisch keine Bäume ausreißen wird, aber ich war trotzdem sehr gespannt, wie sieht der Film aus? Denn die Jurassic World-Filme davor von unter anderem Colin Trevorrow sahen ja nicht so geil aus. Jetzt habe ich viel geredet, deswegen, Niklas, warst du auch gespannt, als dir klar war, Gareth Edwards dreht Jurassic World 4?
Ich war da sehr gespannt drauf, weil ich finde, Rogue One ist vielleicht der beste Star Wars Film, den wir im 21. Jahrhundert überhaupt bekommen haben. Der einzige, der vielleicht noch Konkurrenz spenden könnte, wäre Episode 3, aber da wollen wir jetzt nicht drüber reden. Der Creator, da bin ich ganz seiner Meinung, der Film sah fantastisch aus. 80 Millionen hast du gerade gesagt und der sah wirklich aus, als hätte er, weiß ich nicht, 250 Millionen gekostet oder so. Also da hat er wirklich aus einem relativ schmalen Budget zumindest für so eine Produktion extrem viel rausgeholt. Obwohl ich auch da das Gefühl hatte irgendwie, also bei dem Worldbuilding, was da aufgemacht wurde, der wollte uns eigentlich mehr geben. Ich könnte schwören, wenn der Film erfolgreich gewesen wäre, wir hätten eine Trilogie bekommen.
Ja.
So, also dafür hat er viel zu viele Fässer für einen einzigen Film aufgemacht. Aber doch, ja, ich habe mich, nachdem ich den Namen gesehen habe, sehr auf Jurassic World Rebirth gefreut. Ja.
Gut, dann sind wir hier schon zu zweit. Und jetzt, glaube ich, können wir auch mal anfangen, über den Film zu reden. Und wie gesagt, wir werden das spoilerfrei machen. Lieber Niklas, kannst du unserer werten Zuhörerschaft kurz erklären, worum geht es in Jurassic World, die Wiedergeburt?
Ja, Also es geht darum, dass, oder zumindest die Haupthandlung geht darum, dass ein US-amerikanisches Pharmaunternehmen den Herzkrankheiten unter den Menschen den Kampf ansagen möchte, um das Leben der Menschheit zu verlängern. Und da sind sie dann irgendwann auf die Idee gekommen, es gibt doch noch um den Äquator herum ein paar Dinosaurier, die ganze Geschichte überlebt haben. Und Dinosaurier sind doch teilweise über 100 Jahre alt geworden. Wenn wir uns also die DNA von Dinosauriern schnappen und die irgendwie zu einer Art Medikament zusammenwursteln, dann können wir die Herzkrankheiten bestimmt besiegen. Aber damit wir damit Erfolg haben können, brauchen wir natürlich noch die DNA von drei unterschiedlichen Dinosaurier-Spezies, nämlich zu Land, zu Wasser und aus der Luft. Und damit das Ganze natürlich erfolgreich ist, brauchen wir auch die Dinosaurier, die die größten Herzen hatten. Deswegen muss es der größte Landsaurier, der größte Wassersaurier und der größte Flugsaurier sein. Da es natürlich hoch illegal ist, auf diese Insel zu reisen, wo diese paar Dinosaurier zusammengepfercht überlebt haben, wird von diesem Pharmaunternehmen eine kleine Söldnertruppe engagiert, rund um Zora Bennett, gespielt von Scarlett Johansson. Das Team wird dann komplettiert durch den Paläontologen Henry Loomis, gespielt von Jonathan Bailey, und einem weiteren Söldner namens Duncan Kincaid, gespielt von Mahershala Ali. Diese Truppe von, weiß ich nicht, 6-7 Leuten begeben sich dann in Richtung dieser Insel, um eben die Dinosaurier-DNA dreimal zu besorgen. Und wie es auch schon in Jurassic Park 3 war, wird natürlich auch eine kleine Gruppe an Touristen dazustoßen und das Ganze nochmal so ein bisschen durchwurscheln, die Personen oder die Gruppendynamik. Und wie das Ganze ausgeht, das seht ihr im Kino ab dem 2. Juli.
Vielen Dank. Steckt ganz schön viel drin in diesem Film. Ich möchte aber dort anfangen, wo auch der Film anfängt. Und zwar dabei, dass der Film durchaus die Ereignisse aus den Vorgängerteilen aufnimmt, nicht besonders weiterspinnt, aber du hast ja schon gesagt, du hast dich vor allem betrogen gefühlt und auch zu Recht durch das Marketing vom 3. Teil, weil du halt gehofft hast, dass jetzt die Dinos bei uns in unserer Welt angekommen sind, also quasi, dass der Brontosaurus durch die Wall Street stopft. Und genau das bekommen wir jetzt zu Beginn zu sehen, allerdings nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, sondern es wird halt klar gemacht, Dinosaurier sind für unsere Welt, also unsere heutige Zeit, nicht gemacht. Die Luft ist nicht die gleiche wie damals, irgendwie der Sauerstoffgehalt, was weiß ich, und andere Umwelteinflüsse sorgen halt dafür, dass sie halt nur so um den Äquator rum wirklich existieren können. Das macht für mich Sinn. Das fand ich sehr schön. Das war sehr einfach erklärt. Und vor allem, was ich schön fand, die erste Szene, wo wir einen Dinosaurier sehen, nämlich, und wir sehen einen großen Dinosaurier, der tot in der Stadt liegt. Und das ist ein sehr schönes Bild. Und ich dachte, oh, okay, Film, du hast mich. Das ist interessant. Vor allem, weil der Film auch das aufnimmt, was auch die früheren Teile gemacht haben, nämlich, dass wir Menschen zwar total fasziniert von Dinosauriern sind, aber eines Tages wird es auch bei uns so sein, dass man sich an alles gewöhnt und dass dann selbst Dinosaurier nichts mehr Besonderes sind. Ich weiß, viele Leute sehen das anders und glauben, das wird nicht so sein. Ich sehe das hingegen so, dass ja, wenn es Dinosaurier wieder geben werde, wäre das am Anfang voll der geile heiße Scheiß ein paar Jahre. Aber irgendwann wird es halt nicht mehr so sein. Und ich finde, das vermittelt der Film in den ersten 5-6 Minuten sehr gut. Wie siehst du das?
Da bin ich ganz bei dir, weil wir müssen ja jetzt, du hast es gerade schon gesagt, festhalten. Es ist nicht so, dass irgendwelche Velociraptoren durch Manhattan jagen und Menschen jagen, sondern das ist so ein Brontosaurus oder sowas ähnliches, der einfach auf der Straße zusammengebrochen ist und die Leute regen sich nur darüber auf, dass sie im Stau stehen. Die sind gar nicht beeindruckt davon, dass da ein Dinosaurier auf der Straße liegt. Das ist etwa so, weiß ich nicht, als wäre ein Elefant aus dem Zoo ausgebrochen und die Leute sind nur froh, wenn das Tier wieder von der Straße ist. Die Faszination ist verflogen, das stimmt. Und ich glaube auch, du hast recht. Also wenn du jetzt im Jahr 2026 zur Welt kommst und im Jahr 2026 fangen wir an, Dinosaurier in Zoos auszustellen, dann wächst du ja damit auf und dann ist es für dich nichts mehr Besonderes.
Ja. Ich sehe das als, also nehmen wir mal das Vergleich das Internet. Ja, ich meine, wir beide kennen noch, wie es ohne war, aber wenn ich das vergleiche, zum Beispiel meine Mutter, die ist jetzt Mitte 60, die geht auch mit dem Internet selbstverständlich um, aber für die ist das immer noch was Besonderes. Wenn ich dir halt eben sage, Mutter, du kannst den Tisch beim Italiener, kannst du auch online bestellen, du musst da nicht anrufen, wenn du nicht willst. Ne? Das sind halt solche Sachen. Also ich finde schon natürlich, dass es nicht so ist, wenn die Dinosaurier wieder auf der Erde wären, dass es dann nach 2 Stunden so wäre, dass wir das alle sagen, langweilig, so jetzt nicht, aber wenn ich bedenke, wie lange die Dinosaurier jetzt schon in dieser Welt, die aufgemacht worden ist, existieren, halte ich es für absolut legitim zu sagen, ganz, ganz viele Menschen, vielleicht die meisten, für die sind Dinosaurier einfach nur eine Last. Das finde ich eigentlich sehr, sehr klar. irgendwie.
Das postuliert der Film ja auch, weil es gibt ja einen Prolog, der etwa zu der Zeit stattfindet, wo der letzte Jurassic World Film stattfand, und danach vergehen ja 17 Jahre, glaube ich. Oder sind es 5 Jahre? Es vergehen auf jeden Fall ein paar Jahre, bis dann Jurassic World Rebirth einsetzt. Also diese Gewöhnungszeit, die haben die Menschen ja schon bekommen in dieser Lore dann.
Ja. Der Anfang ist also, sind wir uns eigentlich schon mal sehr gut. Ich saß da auch im Kino und dachte, okay, das ist mit einer der besten Anfänge eines Jurassic Park Films seit dem ersten Teil. Nicht spannungstechnisch, aber so, was ja für eine Welt aufmacht. Dann fängt der Film aber recht schnell an, klar zu machen, eigentlich bekommen wir hier das komplette Schema F-Programm der Jurassic Park oder World-Reihe. Du hast ja schon in der Synopsis gesagt, was uns da erwartet. Es ist, wenn man es grob abkürzt, eine Art Videospiel. Das heißt, du musst halt die Schätze finden. Mich hat es auch teilweise erinnert, so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du den kennst, von Rennie Harlan, diesen High-Horror-Film Deep Blue Sea, wo auch an Haien herumgeforscht wird, wegen Alzheimer oder so. Wohlgemerkt, Deep Blue Sea, ich bin jetzt kein großer Fan des Films, aber der hat schon so Momente, die Spaß machen. Jurassic World, die Wiedergeburt, hat mir aber leider überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Er hat ein paar Qualitäten, über die reden wir gleich, aber ich saß die 2 Stunden, ich würde sagen 80% im Kino und dachte mir, habe ich schon gesehen, was ihr gerade zeigt, das, was ihr gerade zeigt, finde ich langweilig, das, was ihr gerade zeigt, finde ich unbeeindruckend, das, was ihr gerade zeigt, ist halt einfach die gleiche Chose schon wieder. Und ich habe mich wirklich, und es tut mir leid, wirklich sehr, sehr häufig, sehr, sehr, sehr gelangweilt, so gelangweilt, dass ich irgendwann angefangen habe, Dinge zu tun, dass, die ich sonst nicht tue, nämlich auf Logik zu achten. Wer diesen Podcast hier hört, weiß, der Onkel Stu, dem ist Logik in meisten Fällen scheißegal. Ich bin kein Logikfetischist, ja. Aber wenn ich halt einen Film nach Logik abklappere, ist es für mich immer ein sehr gutes Anzeichen dafür, der hat mich auf mehreren Ebenen nicht bekommen. Und bei Gott, Jurassic World, die Wiedergeburt, hat mich wirklich null bekommen. Wie war es bei dir?
Bei mir war es leider sehr ähnlich. Also der Film hatte immer wieder seine Momente, wo ich dachte, okay, das könnte in eine ganz interessante Richtung gehen. Vor allen Dingen noch zu Anfang, als sich dieses Team dann auf den Weg macht und so weiter und so fort und wir diese Touristenfamilie kennenlernen, die ja auch relativ schnell Bekanntschaft machen wird mit dinosaurierartigen Kreaturen. Aber irgendwann ist mir dann klar geworden, dass ich vor allen Dingen ein Problem mit diesem Film habe. Gareth Edwards ist es leider nicht gelungen, Spannung aufzubauen. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also das ist so dieser Unterschied, den Hitchcock schon mal erklärt hat. So, wenn du 2 Leute an einem Tisch zeigst, die einfach nur frühstücken, plötzlich geht eine Bombe hoch, dann erschreckst du dich. Aber wenn der Zuschauer die Lunte sieht, die brennt 5 Minuten lang, dann wird jedes Wort, was diese Leute von sich geben, auf einmal zu einem Theater, zu einem Bombast.
Ja.
Das ist der Unterschied zwischen Schocker und Suspense. Und Suspense hat es in diesem Film leider nicht gegeben.
So. Ja, also er baut halt schon Spannung auf, aber die baut er halt so auf wie gefühlt bei jedem Jurassic Park Film. Und es gibt so ein paar Sachen, an denen habe ich mich einfach mittlerweile so satt gesehen, dass ich wirklich nur noch mit den Augen rollen kann, wenn ich sie wirklich auf die Leinwand sehe. Und dazu gehört halt auch wirklich Situationen wie der Protagonist, die Protagonistin steht da und bemerkt nicht, dass hinter ihr ein 80 Meter hoher Dinosaurier steht. Um es mal jetzt mal ganz übertrieben zu sagen.
Ja.
Und das passiert in dem Film gefühlt alle 10 Minuten. Ich weiß, ich übertreibe hier. Aber der Film ist halt immer so aufgebaut und das hat mich irgendwann genervt. Definitiv hat er seine Momente. Und ich finde es auch ganz schön, dass er bei ein paar Sachen auch nicht dem Zuschauer dieses Zuckerli gibt. Als Beispiel, Raptoren gehören zum Franchise dazu. Es gibt Raptoren in diesem Film, aber glaub mir, die kommen so kurz vor. Ich war wirklich erstaunt. Das muss ich sagen, okay, gut. Aber das Problem ist halt, sie fügen halt nichts wirklich Neues hinzu. Klar, du hast neue Dinosaurier, du hast irgendwelche Mutationen, du hast auch so ein Riesenvieh, was ja auch auf dem Poster zu sehen ist, das aussieht, als hätte ein T-Rex mit dem Xenomorph aus dem Alien-Franchise gepoppt. Aber das alles hat für mich vorne und hinten nicht funktioniert. Und das mit der Spannung sehe ich auch so. Es gibt natürlich diese Momente, wo wir mitfiebern sollen. Aber und das ist natürlich mein Problem, wenn du halt eine gewisse Art von Film kennst und Jurassic World funktioniert einfach nach den ganz klaren Regeln, dann ist ja auch irgendwann klar, diese Figur wird jetzt nicht sterben. Und der Film ist leider so, geht so auf Nummer sicher, was das angeht. Ich fand es einfach nur erbärmlich langweilig. Leider.
Und gerade da hat der Film für mich leider nicht nach dem Jurassic-Schema funktioniert, weil ich habe mich bis heute nicht satt gesehen an Jurassic Park. Hm. Wenn ich diesen Film sehe und du hast Szenen wie zum Beispiel die Raptoren in der Küche oder die Szene, in der Dr. Alan Grant und Tim in diesem Baum hocken und die Karre droht, auf die beiden runterzustürzen, ey, da kratze ich mir bis heute die Oberschenkel auf, weil ich das nicht ertragen kann.
Alleine der erste Auftritt vom T-Rex ist halt immer noch so intensiv. Also es tut mir leid, aber alle Dino-Szenen der gesamten Reihe, die Reihe, kommen nicht annähernd an die Einführung des T-Rex des ersten Teils ran. Ne?
Und an dieser Szene müssen die sich auch alle messen lassen. Und das Ding ist, der erste Film hatte auch noch diesen Mut, Figuren sterben zu lassen, die er uns vorher sympathisch hat werden lassen. Ja, Samuel Jackson, als er auf einmal nur noch seinen Arm auf ihrer Schulter liegt. Ja? Oder Dennis Nedry, so blöd und trottelig der auch war. Auch sein Tod, ja, den habe ich damals beim ersten Mal auch nicht kommen sehen. Oder dieser Jäger im ersten Teil. Das waren alles so Figuren, die durchaus sympathisch waren und die dann ja wirklich von uns gegangen sind. Und das gab es auch in diesem Film nicht. So, du wusstest ganz genau, okay, weiß ich nicht, diese ganze Touristenfamilie da, ja, die sind alle safe und so. Das ist schade, dass der Film sich sowas ja nicht getraut hat, ne?
Ja.
Und übrigens, da habe ich auch noch ein anderes interessantes, aktuelles Beispiel für dich, wo du gerade gesagt hast, wenn Filme nach einem gewissen Schema funktionieren. Du hast ja hier neulich, ich weiß gar nicht mehr, mit welcher Kollegin, welchem Kollegen, 28 Years Later besprochen. Und in diesem Film gibt es relativ zu Anfang eine Szene, wo der Vater und der Sohn vor diesen Alphas abhauen müssen. In das Haus, auf den Dachboden hoch. Und ich wusste wirklich nicht, schaffen sie das oder schaffen sie es nicht? Da habe ich mir wirklich die Fingernägel an der Sitzlehne zerkratzt. Das war spannend. Ja, obwohl ich solche Verfolgungsszenen zwischen Menschen und Zombies ja auch schon 1001 Mal gesehen habe. Aber die Inszenierung, die war einfach geil. Und solche Szenen, wie zum Beispiel diese Verfolgungsszene jetzt in 28 Years Later oder die Küchenszene oder die Autoszene aus Jurassic Park jetzt wieder, die habe ich in diesem Film leider schmerzlich vermisst. Und das ist aber auch, das sind solche Szenen, die gehören für mich einfach zu einem Jurassic-Film dazu.
Ja, ich muss auch sagen, ich finde Gareth Edwards hat auch inszenatorisch hier keine Sache abgeliefert, wo ich sage, wow. Es gibt ein paar Momente, die gehen so in die richtige Stimmung. Und ich weiß auch, wie gesagt, nicht, wann er wirklich zum Projekt dazugestoßen ist. Ich habe ja schon gesagt in der Einleitung, da wurde schon vorgearbeitet. Und er hat ein paar Sachen, die ich gut finde an dem Film. Zum Beispiel, er hat den Film tatsächlich am Kodak-Film gedreht. Der ist nicht digital gedreht, der Film ist wirklich auf richtigen Film gedreht. Ich finde, das merkst du.
Ah, ja.
Und effekttechnisch top. Der Film ist super. Also die Dinosaurier sahen nie besser aus. Es gibt hier und da ein paar Hintergründe, wo man schon merkt, das sieht jetzt arg nach Greenscreen aus und das Compositing funktioniert auch hier und da vielleicht nicht ganz so rund. Aber insgesamt ist der Trick technisch ein wunderschöner Film. Das kann man auf jeden Fall sagen. Also ich mag durchaus den Look, den Film. Was hast du dazu zu sagen?
Der Look des Films, der war wirklich gar nicht verkehrt. Also ich kann jetzt nicht glauben, dass diese ganzen tropischen Settings da alle echt waren, aber darum geht's ja auch gar nicht. Die Dinosaurier sahen klasse aus, ja. Die sahen wirklich, finde ich zumindest wieder, wesentlich besser aus, als sie es noch in einigen Sequenzen in der Jurassic World Trilogie davor waren. Ja, da haben sie einen Schritt nach vorne gemacht und sie haben auch in manchen anderen Belangen für mich schon einen Schritt nach vorne gemacht. Aber ich glaube, sie hätten noch 2, 3, 4, 5 Schritte mehr tun müssen, damit dabei ein Film rausgekommen wäre, den du und ich hätten genießen können.
Ja, und natürlich, es ist gar nicht so schlimm, finde ich, dass der so viele Sachen immer so gleichförmig macht, ja. Aber dann brauchst du halt eben auch etwas, worauf du dich bauen kannst, und das sind die Figuren. Und die funktionieren hier wirklich für mich 0, nichtig.
Nee,
also wir haben,
nicht, leider.
Genau, wenn wir es vergleichen, du hast es schon gesagt, mit dem ersten Teil, eine Ellie Sattler, ein Malcolm, ein Dr. Grant. Die funktionieren als Figuren, mit denen fieberst du mit. Das sind Figuren, die haben eine Eigenheit irgendwie, die haben mehrere Eigenheiten. Die sind nicht perfekt. Die sind auch nicht unbedingt durchgängig sympathisch, aber die funktionieren halt. Ich habe hier bei Jurassic World, die Wiedergeburt, keine einzige Figur gehabt, die mich irgendwie interessiert hat. Du hast den reichen Arsch, der natürlich nur fürs Geld da ist. Du hast die Söldner, die irgendwie ihre Päckchen zu tragen haben und natürlich vielleicht auch irgendwelche Kriegstraumata haben. Du hast Leute dabei, wo du ganz klar weißt, so, ja gut, die werden innerhalb der nächsten 60 Minuten eh aufgefressen. Und was ich auch echt scheiße finde, du hast es auch in der Synopsis gesagt, es gibt ja noch diese Familie, diese Seglerfamilie, die da auch irgendwie reingerät. Und ich finde es ja okay zu sagen, okay, wir haben diese Söldner und wir haben diese Familie und die müssen zusammenarbeiten. Problem bei der ganzen Sache ist aber, dass ein Großteil des Films diese Teams, nenne ich es mal, getrennt sind und der Film immer wieder von A nach B springt und das in einem, wie ich finde, sehr unglücklichen narrativen Rhythmus, sodass auf keiner Seite irgendeine Art der Spannung aufkommt. Wie hast du das wahrgenommen?
Das sehe ich ganz ähnlich. Also du hast den Podcast ja sogar schon damit angefangen, das Leben findet immer einen Weg, ja. Das ist nur einer der unzähligen Sprüche, oder weiß ich nicht, Dr. Grant und liebe Dr. Settler, willkommen im Jurassic Park. Diese Sprüche werden seit 30 Jahren noch und nöcher zitiert, weil wir diese Charaktere lieben und weil wir den Sprüche lieben und weil das einfach alles so fucking iconic ist. Das findet in diesem Film leider nicht statt, da muss ich dir absolut recht geben. Ja, die Figuren, die gehen mir alle total am allerwertesten vorbei, die haben alle, die haben keine Character Arcs, die entwickeln sich nicht, die bleiben genau gleich. Du hast gerade schon diesen reichen Anzugträger erwähnt. Übrigens, auch den haben wir schon viel besser gesehen. Komm schon, ja. Dieser ekelhafte Neffe oder was das ist von John Hammond im zweiten Teil, der ist noch viel arschiger und ekelhafter und schmieriger und funktioniert viel besser als dieser gelackte Pharmazeutenaffe jetzt in diesem Teil. Ja, selbst den Arsch haben sie schon besser hinbekommen. Und das, was du auch gesagt hast, auch das haben wir schon besser bekommen. Denn ich kann mich jetzt nicht mehr Frame by Frame erinnern, aber ich könnte schwören, in Jurassic Park 3 werden diese Gruppen zwischen Experten und Touris sogar durchgemischt.
Ja.
So. Ja. Dass du wenigstens so von jedem ein bisschen was auf jeder Seite hast. Aber nein, auch das passiert ja nicht. Wie du schon gesagt hast, die Gruppen bleiben da unter sich. Das ist wirklich schade, ja.
Es ist halt auch echt ein bisschen blöde, weil also die werden vorgestellt, dann kommen sie zusammen und dann werden sie wieder getrennt. Und dann geht's wieder so Richtung, ja. Dann jeder geht seine Richtung und am Ende natürlich wieder die Wiedervereinigung, nenne ich es mal. Eigentlich müsste der Film Jurassic World die Wiedervereinigung heißen und nicht die Wiedergeburt. Ja, ja. Natürlich, oh, das hat man auch nicht vergessen, wir haben auch ein junges Mädchen im Cast, das ist so für die kleinen Kids und die freuen sich dann auch mit einem Dinosaurier, mit so einem kleinen Mini-Dino und ey Leute, wenn ihr den süß findet, es sei euch gegönnt, aber ihr könnt mir nicht weismachen, dass dieser Dino in dem Film drin ist für die Handlung, der ist nur für einen Grund da, nämlich für Merchandise und es ist ja absolut okay, aber meine Güte, der Film hat wirklich so ein paar Momente, wo ich echt dachte, Leute, das ist also allgemein, diese ganzen neuen Dinosaurier, das sind irgendwelche Mutationen, ich weiß nicht, ob das in Anführungszeichen mal echte Dinosaurier waren, da müssen die Dino-Experten von euch bitte in den Kommentaren schreiben. Würde mich tatsächlich sehr interessieren. Aber ich meine, die werden so als Mutation verkauft. Das Design finde ich
ja
okay, aber ich weiß nicht, ich kam mit denen nicht zurecht. Das hat mich irgendwie, also früher bei Jurassic Park Filmen war es immer so, oh, jetzt kommt ein Dino. Du warst immer gespannt, oh, was ist das jetzt für ein Dino? Was kann er? Was macht er? Ist er lieb? Ist er böse? Was passiert als nächstes? Und hier war es einfach nur für mich so eine total lieblose Abhackliste. Oh, das ist nur ein neuer Dino. Das heißt, wir kommen jetzt in eine neue Szene, wo sie entweder vor irgendetwas weglaufen oder sich vor irgendetwas verstecken. Wie hast du die neuen Dinosaurier wahrgenommen?
Also bei diesem kleinen, ich glaube, das war ein Triceratops, wenn ich mich nicht irre. Da muss ich dir absolut recht geben. Das ist wie diese kleinen Taubenviecher da in Star Wars Episode 8 oder 9 oder so. Das ist nur für Merchandising da.
Ja.
Nichts anderes.
Kurze Frage. Hast du das gecheckt? War das wirklich ein Baby oder war es ein ausgewachsener Dinosaurier? Weil es gibt ja auch so kleine Zwergdinosaurier. Weil wenn es ein Baby gewesen sein soll, dann ist natürlich die Frage, wo ist die Mutter?
Ne? So, das ist jetzt das Ding. Es kann natürlich sein, dass das kein Teacup-Schweinchen war, sondern ein Teacup-Dino. Aber ich habe wirklich damit gerechnet, weil es gibt ja in Vergessene Welt diese eine Szene, wo Julianne Moore dieses Nest mit den Babys drin fotografiert und dann kommt direkt die Stegosaurus-Mutter angetrabt und sie wird dann wieder fast getötet. Auf diese Szene habe ich eigentlich in diesem Zusammenhang gewartet. Deswegen, da dir das nicht passiert ist, kann das sein, dass du recht hast und das ist wirklich so eine kleine Züchtung, wie so ein Chihuahua-Dino oder ja. Aber nee, ich konnte damit leider auch nicht viel anfangen, weil, guck mal, am Anfang wird uns ja schon dieser D-Rex, ich glaube Dominus Rex soll die volle Bezeichnung sein, ne? Der wird uns von Anfang an angepriesen, aber das Viech taucht ja einfach nicht auf. So, der taucht ganz, ganz, ganz am Ende erst auf, so den letzten 5 Minuten gefühlt. Ja. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo bleibt denn das Viech?
Ja. Also ich hatte auch gedacht, also irgendwann, ich meine, das wirst du ja kennen, du guckst dir den Film an und irgendwann ist dir klar, das ist nicht dein Film. Das ist, du magst den Film nicht. Und du sehnst dich schon so ein bisschen nach dem Ende entgegen. Und ich dachte auch so am Ende, oh Gott sei Dank, die letzte Aufgabe ist, es ist erfüllt. Und dann so, warte mal, wo ist eigentlich dieses Riesenvieh vom Anfang? Und dann, ah, verdammt, das kommt ja also auch noch. Und ich finde es ja okay, dass sie neue Sachen versuchen wollen. Und ich finde auch, also sie haben... Das kann man verraten. Es gibt ja auch wieder einen Auftritt von einem T-Rex. Der hat auch mehr Screentime wie die Raptoren, wenn auch nicht so viel. Und ich muss sagen, wie sie ihn einführen, ist ganz amüsant. Ja, das gebe ich denen. Auch wenn das wie so eine Szene ist, so, oh, was? Hinter mir ist was? Habe ich gar nicht gemerkt. Naja, also der Film hat immer mal wieder so einzelne kurze Momente, wo ich sage, ja, das gefällt mir, aber er schafft es halt nie, die wirklich auszudehnen, dass ich sage, okay, jetzt ist die ganze Passage ist toll. Das ist leider, es ist echt verzwickt, weil du hast schon gesagt, der wird erfolgreich und ich kann es mir auch vorstellen, dass der sehr erfolgreich wird, weil die alle erfolgreich sind, weil irgendwie dieses Argument so, aber es sind ja Dinosaurier, das zieht anscheinend immer noch so ein bisschen. Davon zieht es die Leute in die Kinos. Aber ich weiß es nicht. Ich finde, mit Jurassic World, die Wiedergeburt, haben Dinosaurier ähnlich wie im Film, weiß nicht, die haben für mich irgendwie das Besondere verloren.
Ja, und das kommt ja auch, also das liegt für mich auch daran, wie es inszeniert ist, weil für mich gibt es in jedem Jurassic-Film, zumindest Jurassic Park-Film, ein so eine Szene, die so, ja, wie der Money-Shot ist zwischen Mensch und Dinosaurier. Das ist natürlich im ersten Teil die Szene, wo der T-Rex dann ausbricht und wo er sie auch am Ende jagt, wo sie versucht, mit dem Auto wegzufahren. Im zweiten Teil ist das zum Beispiel die Szene, wo die beiden T-Rexe versuchen, diesen riesigen Camper über die Klippe zu schieben. Ey, da geht mir bis heute die Pumpe hoch 1000, wenn ich diese Szene sehe. Weißt du, wo sie alle unten auf diese Glasscheibe drauffallen?
Ey, so. Das ist eine tolle Szene, ja. Wenn Julian Moore da liegt und das Glas dann so langsam anfängt, so später eine super Szene, ja.
Ja. Und das soll ja in diesem Film, ich werde jetzt nicht spoilern, was da ist, aber ich sag nur Gummiboot. Ja, das soll ja wohl diese Szene sein. Aber auch da ist mir keine Spannung aufgekommen.
Ja.
Irgendwie. Obwohl es da schon geile Shots gab, wo sie so unter Wasser tauchen und der so von oben reingreift mit seinem Maul so. Aber, oh nee, irgendwie, da habe ich weder Spannung noch Schocker gefühlt. So, das hat mir alles ein bisschen gefehlt, leider.
Ja. Muss auch sagen, dass der Film, bei den Schauwerten gehört ja auch Action dazu, und ich gebe dir auch absolut recht, der hat keine für mich überzeugenden Schauwerte. Das liegt einfach daran, weil ich habe das halt alles irgendwie schon mal gesehen. Ich weiß, ich kann es nicht anders beschreiben. Ich habe viele Sachen schon mehrfach gesehen, habe trotzdem noch meinen Spaß dabei. Aber ich hatte hier irgendwie das Gefühl, dass sie sich echt zu sehr drauf ausgeruht haben. Leider.
Ja. Ne? Und weißt du, was mich daran am allermeisten erschrocken hat eigentlich? Und das ist auch einer der Grundpfeiler, die mir Hoffnung für diesen Film gegeben haben. Das Drehbuch stammt ja von niemand Geringerem als David Cobb. Und der hat ja auch schon das Drehbuch für Jurassic Park geschrieben. Okay, damals in Zusammenarbeit mit Michael Crichton. Vielleicht lag es daran. Aber der hat ja auch danach immer wieder geile Drehbücher geschrieben. Ich meine, der hat ja auch Mission Impossible geschrieben, Vergessene Welt Jurassic Park, Spider-Man, Panic Room, Krieg der Welten. Und so weiter und so fort. Noch und nöcher geile Drehbücher, aber in diesem Fall hat er mich leider nicht überzeugt. Also die Story muss ja dann schon irgendwie auch von ihm gekommen sein, wenn er am Drehbuch gewerkelt hat, und zwar alleine sogar.
Ja, und vor allem vertraut er auch wirklich auf Dialoge, die teilweise echt schon, wie ich fand, sehr fremdschämig sind. Vor allem, wenn es darum geht, dass die Figuren ihr Seelenleben nach außen kehren. Boah, also ich habe mehrfach da gesessen und dachte, boah, ganz ehrlich, wenn mir Leute wirklich immer noch sagen, sie mögen Jurassic Park 3 nicht wegen den scheiß Dialogen, mir aber jetzt sagen, dass sie die Wiedergeburt toll fanden, dann verstehe ich es wirklich nicht.
Das ist halt echt, ey. Mein Gott. Ja,
man versteht das auch vorbei.
Weißt du, wer mir am allermeisten auf die Nüsse ging? Dieser Xavier. Dieser
Boyfriend.
Klischeehafte Kiffertyp. Oh. Boah, ey, der war so zum Kotzen, dieser Typ. Ja. Ach du Alarm, ey.
Wirklich. Also, die Leute, die das spielen, sind alles tolle Schauspieler. Ich meine, Mahershala Ali hat zwei Oscars gewonnen, unter anderem Jonathan Bailey ist ja anscheinend auch eine große Nummer irgendwie am Broadway oder bei Musicals. Scarlett Johansson, müssen wir nicht drüber reden. Alles ganz, ganz toll. Aber das Drehbuch ist wirklich nicht gut. Also David Cope hat auch Scheiße abgeliefert, das muss man auch mal sagen, aber der ist normalerweise schon relativ verlässlich. Und er hat ja auch dieses Jahr das Drehbuch zu Blackback geschrieben, und Blackback war vielleicht kein Film für jedermann, aber was Dialoge angeht, war der Film wirklich richtig schön, elegant und auf einer Linie. Hier bei Jurassic World, die Wiedergeburt, waren die Dialoge teilweise monströser als die Dinosaurier.
Ja, Absolut. Ja. Oh, und jetzt muss ich noch ein kurzes Gespräch aufgreifen, ja, das wir neulich schon geführt haben, allerdings nicht vor dem Mikro, deshalb jetzt nochmal aufgegriffen. Als wir uns über Formel 1 unterhalten haben, habe ich dir nach der Aufnahme gesagt, boah, wir haben einen Film gesehen, wo mir das Product Placement noch härter auf die Nüsse ging als bei Formel 1. Und hier dürfen wir endlich drüber sprechen. Ey,
ja,
die haben ja wohl versucht, in diesem einen Supermarkt oder was das war, die Szene aus der Küche nachzustellen mit den Velociraptoren damals.
Ja,
es hat in der nicht, Küche hattest du allerdings nur... Ja, damals hattest du nur nackte, stählerne Küchenmöbel, wo sich alles dran gespiegelt hat, was auch so ein bisschen zur Orientierungslosigkeit beigetragen hat. Hier hat der einzige Grund, warum es diese Szene gibt, lag darin, dass du Dr. Pepper zeigen konntest und Snickers zeigen konntest und Twix zeigen konntest und so weiter und so fort. Ein völlig komplett eingeräumten Supermarkt, da sind alle Geldgeber für diesen Film in einer Szene versammelt.
Aber weißt du, was meine Theorie ist? Und zwar am Anfang gibt es natürlich wieder der Beweis dafür, dass wir Menschen die Dinosaurier nicht beherrschen können. Und das wird ja ausgelöst durch ein Snickers-Papier. Und ich habe mir gedacht, würdest du als Firma, also ich glaube, Snickers gehört ja zum Mars, würdest du als Firma Mars Geld geben dafür, dass dein Produkt schuld dafür ist, dass ein Dinosaurier Leute massakriert? Und dann dachte ich mir so, ja nicht. Und dachte mir, warte mal, hat vielleicht der Konkurrent von Snickers das bezahlt? Aber ja, also ich finde insgesamt, das Product Placement im Film ist noch okay. Bei der einen Szene stimmt, fällt es schon sehr auf. Vor allem, weil ich mich frage, wie lange war jetzt die Insel unbewohnt, weil der Laden relativ noch danach aussieht, als ob da vor das drei Minuten noch der Stegosaurus eingekauft hat oder so.
Ja.
Aber gut,
ja,
sei es drum. Was ich ganz interessant fand, und das habe ich von einer Mitarbeiterin von Universal erfahren, der Film hatte bei der ersten FSK-Prüfung tatsächlich eine FSK 16 bekommen. Er erscheint jetzt mit FSK 12 und ohne Schnitte, also keine Angst, es wurde nichts rausgekürzt dafür, aber sie mussten wohl trotzdem in eine Revision gehen. Und ich dachte mir so, okay, also die Jurassic Park und auch die World-Filme hatten immer so brutale Spitzen und waren immer etwas düster. Und auch dieser Film ist wirklich nochmal teilweise schon düster. Aber FSK 16, oder bin ich jetzt einfach so abgehärtet, dass ich das gar nicht mehr merke? Weil ich fand den jetzt nicht so viel brutaler wie die letzten Filme. Was sagst du?
Nee, das FSK 16 würde ich hier völlig hanebüchen halten. Guck mal, wenn wir uns angucken, was in den letzten Jahren mit FSK 16 durchging, ne? Wir haben vor 7 Jahren gesehen, wie sich Toni Collette mit einer Klavierseite den Kopf absägt. Du kennst den Film wahrscheinlich.
Es ist einer meiner liebsten Horrorfilme aller Zeiten, ja.
Ey, ja, stimmt, wir sind ja bei der Ari Aster, ja. Stimmt. Ey, das ist doch auch mit FSK 16 durchgegangen. Und von solchen Bildern ist dieser Film doch wohl meilenweit entfernt. Ich finde sogar Jurassic Park 1 und 2 hatten teilweise brutalere Szenen als dieser hier. Und die sind schon vor 30 Jahren mit FSK 12 durchgewunken worden. Also da verstehe ich nicht, warum sie sich da jetzt so eng gemacht haben bei der FSK.
Also ich muss auch sagen, ich finde Jurassic Park 1 echt richtig brutal. Da muss ich auch sagen, wenn ihr heutzutage noch eine FSK 16 bekommen würde, dann würde ich sogar sagen, jo, kann ich verstehen. Ne? Also nicht falsch verstehen. Ich würde jetzt nicht sagen, ihr wisst ja die Regel oder kennt vielleicht die Regel, wenn der Film FSK 12 hat, dann dürft ihr mit eurem 6-Jährigen da rein, wenn ihr halt mit ihm zusammen ins Kino geht. So. Und das ist natürlich eure Entscheidung. Das kann euch niemanden befehligen, ob ihr das jetzt macht oder nicht macht. Ich würde aber schon sagen, dass Jurassic World, die Wiedergeburt, nicht unbedingt ein Film ist, der für 6-Jährige geeignet ist. Da würde ich ein bisschen aufpassen. Aber FSK 16, ja, wie gesagt, er hat halt ein paar düstere Szenen und es gibt natürlich auch ein paar Leute, die werden auch gefressen. Natürlich ist das auch unangenehm, gefressen zu werden. Ne? Das wissen wir spätestens seit Nope. aber nee, ich sehe da auch so. Für mich ist das ein guter FSK 12-Film, aber auch, wie gesagt, für Leute ab 12. Und ich sag mal auch so viel, wir beide, der Niklas und ich, sind zusammengerechnet schon länger über 12.
Ein bisschen. Seit gestern ungefähr. Ja.
Glückwunsch nachträglich.
Ja, die auch.
Was können wir sonst noch zu Jurassic World, die Wiedergeburt, sagen? Ich könnte noch anmerken, natürlich läuft der ikonische Score oder das Theme von John Williams rauf und runter. Die Effekte, haben wir schon gesagt, sehen ganz gut aus. Ansonsten, Leute, ich finde es ja ganz cool, wenn ihr mit diesen Überraschungseffekten arbeitet, aber es tut mir leid. Riesendinos können nicht einfach so plötzlich erscheinen. Und pass auf, ich wiederhole mich hier gerne. Es ist, normalerweise stört mich das nicht, aber dass mir das auffällt und dass es mich da stört, ist halt der Indikator Nummer 1 für mich, dass ich sagen kann, dieser Film hat für mich wirklich nicht funktioniert. Und ich hatte halt wirklich Hoffnungen wegen dem Drehbuchautor, vor allem wegen dem Regisseur, wegen der Besetzung. Das waren alles Faktoren, wo ich sage, der Film hat jetzt schon besseren Stand wie die letzten 3 Jurassic World Filme bei mir. Und ich würde auch nicht sagen, dass die Wiedergeburt jetzt irgendwie der schlechteste der Reihe ist. Aber es würde mir wirklich echt schwer fallen, so eine Art Top-Liste zu machen. Weil ich finde den ersten Teil sensationell. Ich mag den Jurassic Park 3 sehr gerne. Dann wird's echt, hört's auf bei mir. Und ich hatte wirklich gehofft, dass die Wiedergeburt jetzt ein Film ist, der so, ja, meine Liebe zu Dinosauriern, zu diesem Franchise wieder entfacht. Mhm. Aber nee, hat's nicht. Ich bin halt sehr gespannt, wie die Fans den aufnehmen werden. Aber, ja, und das kannst du ja bestätigen, nach unserer Sichtung waren die Stimmen doch sehr negativ. Ich habe hinterher noch 1-2 positive wahrgenommen, aber auch die waren jetzt nicht so begeistert. Deswegen, glaubst du vielleicht, dass wir uns an Dinosauriern satt gesehen haben? Und glaubst du vielleicht auch, dass es besser wäre, dieses Franchise vielleicht mal ein paar Jahre ruhen zu lassen?
Also ich persönlich werde mich wahrscheinlich nie an Dinosauriern satt sehen, aber ich glaube trotzdem, dass man das Franchise vielleicht für eine gewisse Weile ruhen lassen darf. Also ganz ehrlich, wenn Steven Spielberg es aus welchem Grund auch immer schaffen würde, nochmal so einen Film in die Kinos zu bringen wie den ersten, dann würde ich, glaube ich, 3, 4, 5 Mal ins Kino rennen. Dass dieser Film das jetzt nicht geschafft hat, ist leider traurig. Und ich weiß auch nicht so richtig, was ich Fans sagen kann. Also wenn mich ein Fan fragen würde, was bietet mir dieser Film? Denn ich wäre wirklich verlegen um meine Antwort, weil guck mal zum Beispiel in Jurassic Park 3. Das war ja so das erste Mal, dass sie wirklich Dinos versucht haben oder eingeführt haben, die es so in den ersten beiden Filmen nicht gab. Da gab es den Spinosaurus, ja? Und der wurde relativ zu Anfang des Films schon eingeführt und ist dann immer wieder plötzlich hinter denen gestanden, hinter Alan Grant und wie sie alle hießen. Und der war eine feste Konstante in diesem Film und hat, weiß ich nicht, 10 Minuten gefühlt Screentime gehabt, vielleicht auch nur 5, aber auf jeden Fall ausreichend. Aber jetzt in Jurassic World Rebirth, ja, die Raptoren, ich weiß, es heißt immer Kill Your Darlings, aber ein Jurassic World Film, der im Grunde völlig ohne Raptoren auskommt, das bricht mir das Herz, ja. Und auch diese ganzen, dieser Überdominus-Dino, der uns ganz am Anfang eigentlich schon angeteased und versprochen wird, der bekommt ja kaum überhaupt Screentime. Und deswegen frage ich mich so ein bisschen, was habt ihr euch gedacht, wie die Fans oder wie ihr die Fans bedienen möchtet?
Hm. Ja.
So mit ein paar Flugsauriern und mit ein paar Pflanzenfressern, die gefühlt nochmal doppelt so groß sind wie die wir aus der Jurassic Park-Reihe kennen. Okay, aber boah, also so richtig vom Hocker gehauen habe ich diese ganzen Kreaturen leider auch nicht. Deswegen bin ich auch eher so in dem Lager von Personen vor dem Kino gewesen, die nicht so begeistert waren, leider.
Ja, und du hast ja schon den ersten Teil jetzt angesprochen und da war es ja auch so, wenn man mal zusammenrechnet, da gab es ja kaum Dinosaurier, wenn man ganz ehrlich ist.
Genau, ne? Das ist es. Ne?
Aber
deswegen meine ich, womit ködert dieser Film die Fans?
Ja, und das war aber ja schon bei den letzten Teilen so, also ich hatte, glaube ich, bei dem dritten Teil immer das Gefühl so, boah, ich muss gleich kotzen, weil ich einfach zu viel Dinosaurier gesehen habe. Also das war immer so ein Reinstopfen, immer mehr. Und leider macht die Wiedergeburt für mich den gleichen Fehler und versaut so ein bisschen die Dino-Magie für mich. Aber die Vorgänger waren sehr erfolgreich, trotz schlechter Kritiken. Ich gehe mal stark davon aus, dass der hier ähnlich erfolgreich wird. Vielleicht ist es sogar der Film, der Warner einen Strich durch die Rechnung macht, was den Erfolg von Superman angeht. Das werden wir dann sehen. Einen Strich durch die Rechnung würde ich jetzt gerne auch machen, denn ich habe auf meinem Zettel nichts mehr stehen. Aber ich möchte natürlich dir nicht noch die Möglichkeit nehmen, noch irgendwas anzusprechen, was du noch loswerden möchtest, außer dein Fazit.
Mhm. Ich würde tatsächlich auch direkt zum Fazit kommen, weil ich möchte den Film jetzt ja auch nicht komplett zerpflücken, beziehungsweise komplett kaputt spoilern. Falls du jetzt gerade zuhörst, Fan der letzten 3 Filme warst, Jurassic World Filme, und du der größte Dino-Fan überhaupt bist, kann ich dir den Gang ins Kino wahrscheinlich doch irgendwie mit Vorsicht empfehlen, obwohl ich dir raten möchte, versuch dein Erwartungsmanagement ein bisschen runterzuschrauben. Dann bekommst du vielleicht ein paar flache Witze und ein bisschen Werbung für Schokoriegel und auch ein paar Dino zu sehen. Aber so an die Magie aus alten Zeiten knüpft das leider nicht an. So.
Ja, würde ich mich, glaube ich, echt anschließen. Und dadurch, dass ich halt Hoffnung hatte und auch positive Erwartungen, hauptsächlich wegen des Regisseurs, muss ich sagen, also rein wertungstechnisch würde ich den sogar noch unter den letzten Jurassic World Film ansiedeln, den ich auch nicht gut fand. Aber bei Jurassic World 3 zum Beispiel wusste ich irgendwann so, ich wusste, was mich erwartet, ja, und hab dann, und es gab auch tolle Momente, klar, aber es war insgesamt nicht meins. Und hier bei Teil 4 war es so, okay, ich hatte wirklich Hoffnung, dass Edwards irgendwas macht, was mich überrascht, was mich irgendwie mitreißt, hat er nicht geschafft. Und deswegen kam ich wirklich sehr enttäuscht aus dem Kino. Und er hat mich teilweise auch aufgeregt. Das liegt aber dann auch an mir, weil irgendwann ich einfach die Faxdicke hatte von dem, was ich sehe. Ich glaube, dass der Film nicht so schlecht ist, wie ich ihn nach der Sichtung empfunden habe. Trotz allem, ich bin enttäuscht. Ich kann es nicht anders sagen. Ich war nie der große Fan der Jurassic Park Sequels, aber nee, die Wiedergeburt ist genauso generisch wie der Titel. Und deswegen leider von Dinosaurier Niklas und Dinosaurier Stu, den beiden Mammuts hier beim Telestammtisch, leider keine Empfehlung. Leider. Ja. Schade.
Ne? Obwohl, Stu, mir ist jetzt tatsächlich noch eine Frage eingefallen, falls ich dir sie stellen darf.
Immer raus.
Nach deiner ganz fachmännischen Mammutmeinung, was wird denn eigentlich in diesem Film wiedergeboren? Ich verstehe es gar nicht.
Die Liebe zu Dinosauriern.
Da hat es bei mir leider eine Fehlgeburt gegeben.
Ja.
Sorry, schwarzer Humor, sorry.
Ach, ich bin auch am Überlegen, ob ich den Podcast nennen soll, nicht gut gebrüllt T-Rex oder jetzt Jurassic World die Fehlgeburt. Also, mal gucken. Ihr werdet es da draußen dann sehen, wenn ihr diesen Podcast bei Spotify, YouTube oder wo auch immer euch anhört. Danke auf jeden Fall dafür und auch jedenfalls schon mal provisorisch danke dafür, dass ihr uns ein Like da lasst und gerne auch einen Kommentar, denn Niklas mochte den Film nicht, ich mochte den Film nicht, das haben wir jetzt hier über 45 Minuten lang klar gemacht. Aber uns würde interessieren, wie ihr ihn fandet und wie ihr zum Franchise steht. Vielleicht seid ihr auch Fans der letzten Jurassic World Filme. Ich meine, die waren ja ultra erfolgreich, das heißt, da muss draußen gibt es bestimmt Leute, die gut finden, deswegen teilt uns das gerne mit. Könnt ihr auch gerne bei uns auf dem Discord-Server machen, einfach in den Shownotes gucken. Da findet ihr den Weg zu unserem kostenlosen Discord-Community-Server. Und außerdem werden wir auch nochmal verlinken, die Letterboxd-Accounts von dem lieben Niklas und dem lieben Stu. Das bin übrigens ich und ich sage hiermit gut gebrüllt, lieber Niklas, besser als der T-Rex. Ich sage, ich war ganz okay und mehr kann ich jetzt auch nicht von mir nicht erwarten, denn unter uns, Leute, es ist ziemlich heiß gerade in Deutschland. Ich schwitze wie nach schon. Ich habe mir extra für diesen Podcast den Ventilator ausgeschalten. Und ja, ich bin am Ende meiner Kraft. Ich muss dieses Ding jetzt bald wieder einschalten. Deswegen sage ich nur noch Adieu. Bis zur nächsten Besprechung. Bleibt uns gewogen. Denkt dran, www.tele-stammtisch.de und ich will immer Johannes sagen. Ich merke das gerade. Es tut mir leid. Ich mache zu viele Podcasts mit dem werten Kollegen aus Oldenburg. Aber Niklas.
Das soll zwar ein Witz sein, aber mein Zweitname ist Johannes.
Ja, dann ist es ja super. Ja, dann ist ja alles okay. Gut. Also, Niklas, Johannes, ja. Das letzte Wort gebührt dir. Ich sage Tschüss.
Ja, wie gesagt, also leider keine Wiedergeburt der Faszination für Dinos bei mir, weißt du auch nicht. Aber geht trotzdem mal ins Kino, gebt dem Film eine Chance. Und danach schreibt fleißig in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und ich denke mal, ich bin bald wieder zu Gast hier beim Telestammtisch. Ciao!